Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine gibt die Armee Russland ein unerwartet schwaches Bild ab. Statt schnell Kiew zu kontrollieren, gibt es einen langwierigen, blutigen Krieg. 10.000 russische Soldaten sind schon gefallen. Erfolge meldet die offizielle russische Armee nicht oder kaum, sondern der Chef der Wagner-Söldner, Jewgeni Prigoschin. Prigoschin rüpelt gegen alles und jedes, selbst gegen Putin, und zieht damit alle Aufmerksamkeit auf sich. Doch meine Kollegin Sabine Adler glaubt, Wagner hat Konkurrenz. Es gibt noch weitere bewaffnete Gruppen in Russland, die alle eine wichtige Rolle spielen könnten.
Putins Koch, wie der krawallige Milizenführer oft abfällig genannt wird, kritisiert alles und jeden. Weil er der Einzige ist, der das, vorerst zumindest noch darf, ist er im Moment der Blitzableiter der Nation. An Bescheidenheit stirbt er mal nicht. Auf kaum jemanden trifft diese russische Redensart so zu wie auf Jewgeni Prigoschin. Denn er führe die beste Armee der Welt. Am 20. Mai, nach 427 Tagen Kampf, hätten seine Männer Artjomowsk befreit. Mit Artjomowsk meinen die Russen Bachmut.
427 Tage.
Das war eine schwere Arbeit. Jetzt gehen wir raus und das hat einzig und allein damit zu tun, dass wir gesiegt haben. Bis zum 1. Juni übergeben wir alles dem Verteidigungsministerium. Sollten die russischen Streitkräfte aber doch nicht die Wagner-Stellungen in der völlig zerstörten Stadt übernehmen, würde die Armee schon wieder versagen, was nicht ohne Konsequenzen bleiben dürfe. Es braucht keine Revolution, aber es muss etwas geschehen mit dieser krebskranken Bürokratie. Wenn die russische Armee zur Übernahme nicht bereit ist, wäre das ein Führungsversagen und die verantwortlichen Personen sollten sich erschießen. Nachdem er am Tag des Sieges am 9. Mai Präsident Putin indirekt einen Opa und Vollidioten genannt hatte, beschränkte sich Prigoschin in seinen jüngsten Äußerungen auf den Verteidigungsminister Sergei Shoigu, den er wieder persönlich angriff. Und dessen Schwiegersohn, der als Blogger im Ausland die sogenannte Spezialoperation kritisiert, sowie Shoigus Tochter, die solle ihr Geld lieber für Munition ausgeben. Im Volk kommen Worte wie diese gut an. Während sich die Kinder der Elite mit Cremes einschmieren und das im Internet zeigen, kommen die Kinder der einfachen Leute in Zinksärgen zurück, und zwar zerfetzt. Das kann mit einer Revolution wie 1917 enden. Zuerst stehen die Soldaten auf und dann ihre Angehörigen. Das sind nicht nur Hunderte, sondern Zehntausende und bald werden es Hunderttausende sein. Das alles wird in einem Massaker wie in der Bartholomäusnacht enden. Wenn die Kinder der Elite weiter gemästet werden, dann greifen die Menschen zu den Mistgabeln. Ich empfehle der Elite, ihre verdammten Kinder zu nehmen und sie in den Krieg zu schicken. Und wenn sie beginnen, sie zu begraben, dann werden die Leute sagen, jetzt ist alles gerecht. Dass vor einer Woche das russische Belgorod beschossen und teilweise besetzt wurde, zeigt, dass es noch andere bewaffnete Einheiten jenseits von Wagner und den Streitkräften gibt. Aus der Ukraine rollten Panzer der Freiheitslegion Russlands und des russischen Freiwilligenkorps über die Grenze. Alles russische Putin-Gegner. Für sie ist, sagt einer ihrer Sprecher, Alexei Baranowski, Belgorod erst der Anfang. An ihrer Seite stehe auch die sogenannte Allianz der indigenen Völker Russlands mit Einheiten aus Baschkirien, Tschuwaschien und Tschetschenien. Diese nationalen Gruppen werden entscheidend mitzureden haben, wie es in Russland nach dem Krieg weitergeht. Wir rufen diese Bewegungen auf, sich nicht auf Referenden zu verlassen, sondern in den Kampf für die Ukraine mit einzutreten. Damit können sie den Widerstand gegen Putins Aggression verstärken und dann wie unser Korps und unsere Legion nach Hause zurückkehren und die Zukunft ihrer Region in die Hand nehmen. Markus Kolb, Militärökonom der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, sieht in den nur oberflächlich gelösten Nationalitätenkonflikten innerhalb Russlands zusätzliche potenzielle Unruheherde. Mit der Loyalität von Ramsan Kadyrov, dem Präsidenten Tschetscheniens, könnte es zum Beispiel schnell vorbei sein.
Was macht er mit einem schwachen Russland? Es ist durchaus möglich, dass dieses ethnische Motiv, dass das wieder hochkommt. Also Kadyrov könnte durchaus so diese ethnischen Diskurse wieder beleben. Und das andere, er ist auch in Tschetschenien nicht unumstritten. Also es gibt eine Gegenfraktion unter dem Namen Ichkerien in der ukrainischen Fremdenlegion. Also quasi Tschetschenen gegen Tschetschenen. Das heißt also, es wäre im Prinzip auch möglich, dass in Tschetschenien selbst bewaffnete Konflikte losgehen. Und je länger der Krieg sich in diese Richtung entwickelt, also und je mehr Putin hinterfragt wird, ich denke, desto mehr werden diese unterdrückten Dynamiken wieder aufleben.
Sogar die Förderfirma Gazprom hat jüngst eine Sicherheitstruppe gegründet, angeblich zum Schutz wichtiger Infrastruktur. Doch was, wenn neue Verteilungskämpfe ausbrechen? Wie werden sich in diesem Fall die unzähligen privaten Sicherheitsfirmen verhalten, wie Ferax, die RSB-Gruppe, die Tiger Top Rent Security oder Redoute Antiterror, die es laut Verfassung gar nicht geben dürfte, die aber weltweit tätig sind? Alles Einheiten neben Armee, Polizei, Geheimdiensten und Nationalgarde. Jede Menge bewaffnete innerrussische Konkurrenten. Prigoschin ist zwar der lauteste, aber beileibe nicht der einzige, der eine Privatarmee hinter sich weiß.